Jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, wie können wir unseren Glauben erklären, wie können wir das vermitteln, an was wir glauben, und da ist der erste Punkt, das Evangelium erklären. Alles, was wir bis jetzt besprochen haben, gestern Abend, heute Vormittag, das dient dem Ziel, mit Menschen ins Gespräch über den Glauben zu kommen. Nur dadurch können sie ja die rettende Botschaft hören und im besten Falle dann darauf reagieren. Wenn es dann soweit ist, dass Menschen dazu bereit sind, dann sind wir gefragt, aussagefähig über unseren Glauben zu sein und Zeugnis von dem abzulegen, was wir glauben und warum wir das glauben, warum wir das für sinnvoll halten. Stell dir vor, morgen sagt jemand zu dir oder heute Nachmittag auf dem Nachhauseweg, du bist doch Christ, erzähl mir doch mal, was du als Christ glaubst. Und dann stehst du plötzlich vor der Frage, wo fange ich an? Wie sage ich es am besten? Was sage ich alles? Was ist wichtig und was vielleicht entbehrlich? Es ist dafür logischerweise nötig, dass wir selber das Evangelium gut verstanden und verinnerlicht haben, um aussagefähig zu sein. Nun ist die Bibel, das wissen wir alle ja, sehr umfangreich. In ihr wird uns ganz vieles mitgeteilt. Manches ist gar nicht so leicht zu verstehen. Gott sei Dank, und das meine ich wörtlich, ist es aber nicht nötig, erst die komplette Bibel studieren und verstehen zu müssen, um Christ zu werden. Gott hat uns die wichtigsten Informationen, die Kerngedanken des Evangeliums, auf die es ja besonders am Anfang ankommt, in ganz eindeutiger Weise offenbart, sodass das wirklich alle verstehen können, egal wie gebildet oder wie alt ein Mensch ist. Und das heißt für uns, dass wir diese Hauptgedanken des Evangeliums, die wesentlichen Zusammenhänge, die man verstehen muss, um Christ zu werden, die müssen wir wissen und erklären können. Also die Voraussetzung ist, dass wir ein klares Verständnis der Kerngedanken des Evangeliums haben. Da stellt sich die Frage, was sind denn die Hauptgedanken? Ach ja, danke. Ein sehr wichtiger Hinweis. Ich habe das Bild gehabt, aber ja, ich hatte der Lampe eine Ruhepause gegönnt, aber danke euch. Nee, die würde ich jetzt gern von euch hören. Vielleicht tragen wir das mal zusammen. Was sind die Kerngedanken des Evangeliums? Die Dinge, die wichtig sind, wenn wir jemand erklären wollen, warum glauben wir und warum ist es nötig oder wichtig, dass du glaubst. Was ist die Essenz der guten Botschaft? Einfach bitte reinsagen. Welche Gedanken gehören dazu? Welche Reihenfolge ist egal? Was gehört dazu? Ich möchte am Anfang mal deutlich machen, dass wir ja auch die Bibel als solches einteilen können in solche Kernpunkte, in die Kerngedanken, wie uns das deutlich gemacht wird. Da haben wir als erstes die ersten beiden Kapitel der Bibel. 1. Mose 1 und 2, da könnte man als Überschrift drüber schreiben, Gott hat alles gemacht. Gott hat die Welt und uns Menschen geschaffen. Und wozu hat er das getan? Weil er sich mit uns Menschen ein Gegenüber schaffen wollte, mit dem er in liebevoller Gemeinschaft zusammenleben wollte. Wir sind als Menschen als Beziehungswesen geschaffen. Das ist unsere Bestimmung, Beziehung zum Schöpfer. Dafür hat uns Gott geschaffen. Das sind die ersten beiden Kapitel. Dann kommt das dritte Kapitel der Bibel, 1. Mose 3. Könnte man überschreiben, so ein bisschen drastisch, wir haben es vermasselt. Adam und Eva haben sich entschieden, eigene Wege zu gehen und damit Gott abzulehnen. Die Beziehung zu Gott, so gut wie es am Anfang war, war gestört. Und alle weiteren Menschen seitdem haben damit weitergemacht, indem Gott an vielen Stellen abgelehnt und ausgeklammert wird. Und das setzt sich fort, so wie die Beziehung zu Gott kaputt gegangen ist, so leiden auch die Beziehungen unter uns Menschen. Die Feindschaft zu Gott hat auch Feindschaft zwischen Menschen mit sich gebracht. Etwas, was sich ausbreitet. Der dritte Abschnitt ist der ganze Rest des Alten Testamentes, vom 1. Mose 4 bis Malachi. Und da könnte man drüber schreiben, Gott ruft zurück. Es werden da ja ganz viele Begebenheiten im Alten Testament erzählt, es geht um ganz viele Menschen. Aber im Kern geht es ja darum,
Gott liebt uns immer noch und will, dass wir Menschen in eine echte Beziehung mit ihm und auch untereinander zurückkehren. Deswegen ruft er zurück und das auf vielerlei Weise. Die Botschaft der ganzen Propheten war ja immer dieselbe. Kehrt um, kehrt zurück zum Herrn. Lasst eure gottlosen Praktiken bleiben. Lasst die Götzen fahren. Kehrt zu mir zurück. Denn bei mir, da ist eure Bestimmung, da geht es euch gut. Ich habe euch lieb und geschaffen. Bei mir bekommt ihr alles, was ihr braucht. Ist die ganze Aussage, da steht natürlich ganz vieles drin im Alten Testament. Aber im Kern geht es darum, Gott macht das am Volk Israel besonders exemplarisch deutlich, dass er zurückruft. Immer wieder. Jeder Prophet bringt, also ich weiß, ich kann jetzt nicht behaupten, ob es wirklich jeder macht, aber es ist ja die Kern, der Kernpunkt der Propheten, zurückzurufen und zu sagen, kehrt um. Dann der vierte Abschnitt sind die vier Evangelien, könnte man drüber schreiben, Gott ist selbst gekommen. Der Mensch ist bei seiner Ablehnung geblieben. Das Volk Israel ist das lebende Beispiel, wie oft ruft Gott sie zurück und wie oft lehnen sie das auch ab. In der Person von Jesus ist Gott auf diese Welt gekommen, um uns in eine echte Beziehung zurückzurufen. Das hat er getan, indem er am Kreuz starb. Das war kein Unfall, da ist nicht was schief gegangen. Das war Absicht, um das Trennende, was zwischen uns und Gott steht, um die Schuld aus dem Weg zu räumen und die Strafe dafür zu tragen, die eigentlich wir Menschen verdient hätten, aufgrund unserer Abwendung von Gott. Jetzt ist es möglich, weil Jesus gestorben ist, dass uns Menschen vergeben werden kann und dass wir deshalb in eine echte Beziehung mit Gott und untereinander zurückkehren können. Ihr erinnert euch vielleicht noch gestern an das Puzzle hier mit diesen drei Teilen. Das ist so dieser Kerngedanke der drei Evangelien. Gott ist gekommen, um dieses Problem des Nichtpassens wieder hinzukriegen und mit Jesus quasi das Verbindungsteil, den Mittler, also selber als Mittler zu kommen und die Verbindung wieder möglich zu machen. Dann ist der nächste Abschnitt die Apostelgeschichte bis zum Judasbrief. Und da geht es darum, Gott lässt Beziehungen wachsen. Also Gott möchte, dass unsere Beziehung zu ihm und dass sie auch untereinander wachsen. Also zeigt er uns, wie das gehen kann. Die Briefe sind ja an vielen Stellen eine Anleitung, wie wir unser Leben gestalten, wie wir als Christen miteinander umgehen, was wichtig ist aus der Schrift. Es geht darum, dass die Beziehung, die nun möglich geworden ist, wächst, dass wir sie gestalten, dass wir in der Beziehung zum Herrn und auch untereinander als Christen wachsen. Und dann der letzte Abschnitt, die Offenbarung, die hat ja so ein bisschen zu Unrecht, will ich meinen, dieses, dass viele sie so sehen, das ist ein ganz schlimmes Buch irgendwie, wo so ein Haufen furchtbarer Dinge beschrieben werden. Aber im Kern geht es in der Offenbarung darum, könnte man überschreiben, Gott wird alles in Ordnung bringen. Die Hauptaussage der Offenbarung ist die, dass am Ende alles wieder so sein wird, wie es Gott am Anfang geschaffen hat. Das, was kaputt gegangen ist, wird hergestellt. Und am Ende wird alles so sein, wie es am Anfang war. Es ist also möglich, dass wir in eine Beziehung zu Gott kommen, dass wir in liebevoller Gemeinschaft wieder mit ihm leben können dann. Wenn wir nicht zu Gott zurückkommen, und das wird uns aber auch sehr deutlich gesagt, und keine Vergebung empfangen, dann wird die Beziehung mit Gott und anderen Menschen immer weiter gestört und letztlich wird es zur totalen Trennung von Gott kommen. Es wird überhaupt keine Beziehung geben mehr, keine Gemeinschaft, nur noch Gottesferne. Und genau das beschreibt die Bibel mit dem Wort Hölle, was nichts anderes ist wie das völlige Getrenntsein von Gott. Natürlich steht viel mehr in der Bibel und man kann sie ein Leben lang studieren und auch Pfarrer wissen das, man lernt da nie aus, auch ich. Man entdeckt immer wieder Neues, man liest Dinge, die hat man schon 100 Mal gelesen und beim 101. Mal entdeckt man einen neuen Zusammenhang, den man noch nie gesehen hat. Aber die Gefahr ist, dass wir darüber den Blick für diese grundlegende, einfache Botschaft des Evangeliums verlieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Botschaft des Evangeliums, dieser Zusammenhang, der ja an sich gar nicht so schwer ist, dass wir den klar geordnet im Kopf haben. Ich möchte es nochmal jetzt so ein bisschen bündeln, auch habe es nochmal aufgeschrieben. Also die Zusammenfassung des Evangeliums, das Konzentrat, das Wichtigste, die Essenz, kann man in 5 Punkte einteilen und in wenigen Sätzen so ausdrücken. Also als erstes, es gibt einen Gott, der uns geschaffen hat. Er hat uns dazu geschaffen, um in einer engen und vertrauten Beziehung mit ihm und miteinander zu leben. Wir sind zur Liebe geschaffen, dazu Gott zu lieben und uns untereinander zu lieben. Als zweites, die Beziehung Gott-Mensch ist kaputt gegangen. Wir haben uns für den Weg der Eigensinnigkeit entschieden. Als Menschen haben Gott den Rücken gekehrt und beschlossen, eigene Wege zu gehen, unser eigener Chef zu sein. Die Folge ist, dass die Beziehung mit Gott und eben auch untereinander an vielen Stellen kaputt gegangen ist. Der dritte Punkt, Jesus oder Gott liebt uns immer noch und möchte, dass wir in eine echte Beziehung mit ihm und miteinander zurückkommen. Deswegen kam er selber in Jesus auf die Erde, um uns in diese Beziehung zurückzubringen und es möglich zu machen, darauf einzugehen. Als er am Kreuz gestorben ist, nahm er die Todesstrafe auf sich, die wir verdient hatten, für all das Falsche, was wir jemals getan haben. Und dass uns vergeben werden kann und die Beziehung wiederhergestellt wird. Der vierte Punkt, wenn ich sage, dass es mir leid tut, dass ich ohne Gott unterwegs war und ich umkehre und in eine echte Beziehung mit Gott zurückkomme und dieses Angebot der Vergebung annehme, dann wird diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Wenn ich das aber ablehne und nicht glaube, dann hat das auch Konsequenzen. Denn Gott hat alles für uns getan, als Jesus kam und für uns starb. Aber wenn sich ein Mensch dazu entscheidet, das abzulehnen, dann legt er sich auf die Trennung von Gott und fest. Also Gott nimmt uns beim Wort. Wer sich entscheidet, gottlos zu sein, der wird am Ende gottlos sein. Und das in alle Ewigkeit. Ja, und diese Trennung von Gott, diese ewige Trennung von Gott, das bezeichnet die Bibel als Hölle. Da gibt es diese Vorstellung der Hölle als so ein ganz furchtbarer Ort, wie das genau sein wird, wissen wir nicht. Für mich ist das eine ganz große Hilfe zu verstehen, dass ich Hölle dadurch definiere, dass es die totale Trennung von Gott ist. Und genau das hat nämlich Jesus am Kreuz durchgemacht, in diesen 3 Stunden der Finsternis. Finsternis war es ja deshalb, weil Gott dort nicht da war. Gott wurde zur Sünde gemacht. Und weil Jesus die personifizierte Sünde war, konnte der heilige Gott an dieser Stelle nicht sein. Deswegen war 3 Stunden Finsternis. Und vor dieser Trennung von Gott hatte Jesus solche Angst am Vorabend im Garten Gethsemane. Und deswegen betet er da so intensiv und fleht den Vater an, dass es doch, wenn möglich, an ihm vorübergeht. Er hat dort die Hölle erlebt in diesen 3 Stunden am Kreuz. Nicht nur wegen der Schmerzen, sondern vor allem wegen der totalen Trennung von Gott, wegen der Finsternis, die er dort erleben musste. Wichtig dabei ist, dass diese Zusammenfassung des Evangeliums, das ist für uns bestimmt, um das Evangelium selber zu verstehen und dann ausgerüstet zu sein, um es anderen zu erklären. Also so eine Kurzdarstellung können wir es nicht den anderen um die Ohren schlagen. Das wird niemand verstehen, weder einen dieser Punkte noch alle zusammen. Aber es ist, denke ich, wichtig, dass wir diese Struktur verwenden, um das Evangelium selber klar geordnet zu haben und Sicherheit darüber zu gewinnen, was wir vermitteln wollen und wie wir es vermitteln wollen. Wie erkläre ich das nun aber jemandem, der mich fragt? Also total falsch ist es, und ich denke, das haben wir schon herausgearbeitet, unabhängig davon, wen ich vor mir habe, einfach loszureden. Dazu neigen wir ja manchmal, dass wir dann einfach da losschießen und nun alles das erzählen, was wir wissen. Wichtig ist, dass wir, das haben wir jetzt schon rausgearbeitet heute früh, darauf eingehen, wo unser Gegenüber steht und dann eventuell eben sehen, an welcher Stelle müssen wir einsetzen. Wo sind vielleicht seine Fragen? Und dann ist es uns eine Hilfe, jetzt an der richtigen Stelle in dieser Struktur einzusteigen. Was muss mein Gegenüber jetzt vielleicht verstehen? Ansonsten kann es passieren, dass wir dem anderen irgendwas erzählen, was aber für ihn mit seinen Fragen, mit seinem Hintergrund jetzt vielleicht gar nicht relevant ist. Deswegen ist es auch dieser Schritt der Vorevangelisation, denke ich, auch so wichtig, dass wir die eigentlichen Fragen und die Situation des Gegenübers kennenlernen, um ihm dann das Relevante sagen zu können und an der richtigen Stelle einsteigen zu können. Wenn er also zum Beispiel Verständnisprobleme hat, was das Wesen der Sünde angeht oder die Frage des Leides, warum oder denkt, warum ist diese Welt so schlecht, wenn Gott sie doch gut gemacht hat, dann kann man an diesen Punkten einsteigen und sagen, Gott hat die Welt gut geschaffen, aber die Welt ist nicht mehr so, wie Gott sie gedacht hat. Und dadurch gibt es Leiden so. Also dass man an der richtigen Stelle dann einsteigt. Wenn Jesus selber mit Menschen geredet hat, dann hat er ganz oft Geschichten benutzt. Also ja fast immer, um praktisch zu erklären, was er sagen will. Und damit, ja, damit es verstehbar wird. Und so ist es auch für uns eine gute Möglichkeit, Kerngedanken des Glaubens an Geschichten aus der Bibel zu erklären. Es gibt ja die ganz unterschiedlichsten Begebenheiten in der Bibel, mit denen wir nahezu alle Aspekte des Glaubens illustrieren können, womit sie plausibel und verstehbar werden. Und je nachdem, welcher Aspekt des Evangeliums für den anderen jetzt gerade wichtig ist, kann ich anhand irgendeiner Geschichte, vornehmlich aus den Evangelien, einen dieser fünf Kernpunkte des Evangeliums verdeutlichen und erklären. Also beispielsweise, wenn wir verdeutlichen wollten, dass Gott ein liebender Gott ist, der sich danach sehnt, dass wir Menschen zu ihm, also dass wir ihn erkennen und zu ihm umkehren, dann können wir das mit der Geschichte des verlorenen Sohnes tun. Das ist ja eine so wunderbare Geschichte, wo erklärt wird, wie Gott sich danach sehnt, dass sich der Sohn, der sich abgewendet hat, der fortgegangen ist, zurückkommt. Wie Gott wartet und entgegenkommt. Ein herrliches Bild, sagen, so ist Gott. Ein liebender Gott. Wenn wir erklären wollen, dass die Welt nicht mehr so ist, wie Gott sie gewollt und geschaffen hat, sondern dass etwas kaputt gegangen ist, was wieder in Ordnung gebracht werden muss, dann hilft es vielleicht, wenn wir die Geschichte aus Lukas 4 anschauen. Da wird berichtet, Jesus liest aus einer Schriftrolle vor, dass Gott den Armen gute Nachricht verspricht und den Unterdrückten Freiheit. Und am Schluss sagt er dann, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. An dieser Geschichte wird deutlich, die Welt ist nicht mehr so, wie Gott sie sich ausgedacht hat, wenn es Arme und Unterdrückte gibt, denen eine gute Nachricht gebracht werden muss. Da gibt es also eine schlechte Nachricht. Es sind Dinge kaputt und jetzt gibt es eine gute Nachricht in dieser Situation. Genau, die Welt ist durcheinander geraten, weil wir Menschen nicht nach Gottes Maßstäben leben können. Und dagegen musste was unternommen werden und deshalb ist Jesus gekommen. Und dann kann er eben sagen, heute wird diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Ich bin gekommen, um nun dieses Problem zu lösen. Wenn es sich ergibt, dann können wir unserem Gesprächspartner Gelegenheiten vorstellen, bei denen sich Jesus auf die Seite von Außenseitern gestellt hat. Und da gibt es ja ganz viele Geschichten, weil das ja was war, was Jesus immer wieder gemacht hat, gerade zu denen zu gehen, die am Rand sind, die irgendwelche Probleme haben, die von anderen verachtet werden oder ausgeschlossen werden. Also, die Frau, die beim Ehebruch ertappt wird und gesteinigt werden soll. Oder eine gesellschaftliche Außenseiterin, die Frau am Jakobsbrunnen, die Samariterin, Johannes 4. Oder Kranke, die von allen verstoßen werden, die Aussätzigen, die ja direkt aus der Stadt geschmissen werden, damit sie dort niemanden infizieren. Auch diese Geschichten sind gute Illustrationen, dass die Welt nicht so ist, wie Gott sie sich gewünscht hat, dass sie kaputt gegangen ist, dass es deswegen Leid, Not und so vieles an Falschem gibt, weil wir Menschen in den Rücken gekehrt haben. Sie illustrieren aber eben auch ganz wunderbar, dass Jesus eine Chance zum Neuanfang gibt. So wie all diesen Außenseitern, bei denen allen irgendwas im Argen lag. Jesus stellt sich zu ihnen und sie können Altes hinter sich lassen und neu anfangen. Daran kann der andere erkennen, dass Jesus uns die Chance zur Veränderung gibt. Dass die Dinge nicht für alle Zeiten so bleiben müssen, wie sie sind, sondern dass es echte Veränderung durch Jesus gibt. Egal in welcher Frage. Ob es Krankheit ist, ob es jetzt die Frage von Besessenheit, Dämonen ist, ob es das Ausgestoßensein ist, ob es Sünde ist, sind ja ganz unterschiedliche Dinge, warum Menschen am Rand der Gesellschaft sind. Es ist eine Chance der Veränderung möglich. Es muss nicht bis zum bitteren Ende immer so weitergehen. Es kann aber auch sein, dass unser Gegenüber vielleicht schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, die sich Christen nennen. Und das bringt er mit dem Evangelium zusammen und sagt, also wenn die Christen so sind, dann ist das ihr Glaube und ihre Lehre und ihr Gott auch. Und in solchen Fällen ist es dann vielleicht hilfreich, auf den Unterschied zwischen Jesus und seinem Wort und den Menschen, auch den Christen, hinzuweisen, mit denen er schlechte Erfahrungen gemacht hat. Da ist eine Geschichte, die wir benutzen können im Matthäus-Evangelium 7. Kapitel. Da spricht Jesus über Leute, die ihm stolz von tollen Sachen erzählen, die sie in seinem Namen gemacht haben. Kranke geheilt und so weiter. Und da macht Jesus eine drastische Aussage. Ich habe euch nie gekannt. Also Jesus distanziert sich von Menschen, die sich auf ihn berufen. Und dadurch kann der andere erkennen, dass sich nicht jeder, der sich als Christ bezeichnet, auch wirklich auf Jesus berufen kann. Dass es da einen Unterschied gibt. Und es ist ja etwas, was wir ganz oft hören. Ob das jetzt die Kreuzzüge waren oder irgendwelche Dinge, die in der Kirchengeschichte auch grundsätzlich schiefgelaufen sind. Und das wird ja in Zusammenhang gesetzt mit uns Christen, mit unserem Glauben. Und da können wir deutlich machen, es ist unter dem Deckmantel der Kirche oder unter dem Deckmantel des Christ zu sein, wird viel Falsches gemacht. Aber das erlaubt keinen Rückschluss auf Jesus. Mancher beruft sich auf Jesus und hat gar keinen Grund dazu. Und das macht Jesus hier deutlich, indem er sagt, ich kenne euch gar nicht. Ihr habt gar keine Beziehung zu mir. Ihr macht das unter meinem Namen, aber in Wirklichkeit seid ihr gar nicht bei mir. Ja, wann immer es geht, ist es richtig, von Jesus zu erzählen, zu reden, was er getan hat. Natürlich von seinem Tod, seiner Auferstehung und was uns das für Möglichkeiten eröffnet. Natürlich ist es auch richtig und nötig, dass wenn es passt, dass man seine Aussprüche, was er an Ansprüchen und an Behauptungen auch gesagt hat, dass wir das benennen. Dass Jesus klar gesagt hat, dass er gekommen ist, um sein Leben als Lösegeld zu geben. Also Jesus hat ja keinen Zweifel daran gelassen, wozu er gekommen ist, wer er ist, hat er alles gesagt. Er hat gesagt, dass er gekommen ist, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Er ist gekommen, um die Welt zu retten. Also er ist der Retter. Letzten Endes ist aber Jesus vor allem deshalb gekommen, um zu sterben, um die Schuld zu bezahlen. Jesus war selber absolut sicher und hat das klar gesagt, dass er gerade dafür gekommen ist. Und er kündigt das ja auch mehrfach an. Wir lesen da ja von der ersten, zweiten, dritten Leidensankündigung in den Evangelien. Also sobald es im Gespräch geht und sich das möglich wird, sollten wir unserem Gesprächspartner helfen zu verstehen, dass Jesus kam, um für ihn zu sterben. Um die Strafe, um die Todesstrafe zu tragen, die eigentlich er für seine Trennung von Gott verdient hätte. Und dass er dadurch die Chance der Vergebung bekommt und dadurch wieder in eine echte Beziehung zu Gott kommen kann. Und das ist ja der Kernpunkt, welchen auch den Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und allen anderen Religionen erklärt. Und das ist ganz bedeutsam, diesen gravierenden Unterschied herauszuarbeiten. Es geht dabei um zwei Worte, um tun und getan. Alle anderen oder alle Religionen lehren, dass man etwas Bestimmtes tun muss, um zu Gott zu kommen. Aber beim christlichen Glauben an den Gott der Bibel, da geht es darum, was bereits getan wurde. Ich möchte es erläutern. Im Islam, da geht es zum Beispiel darum, also um da erlöst zu werden, heißt es, man muss an Allah und an Mohammed glauben und die guten Werke müssen die schlechten Werke überwiegen, um erlöst zu werden. Es geht also darum, ich muss etwas tun. Und weil das so ist, kann ich nie sicher sein, ob das reicht. Im Hinduismus, da geht es darum, durch gute Werke das Karma und die Wiedergeburt zu überwinden. Also ist ja die Lehre, dass man immer wiedergeboren wird, je nachdem, wie das Leben nun war, steigt man auf. Und das Ziel ist aber, durch gute Werke quasi aus diesem Kreislauf auszubrechen, um dann ins ewige Nirvana einzugehen. Es geht darum, etwas zu tun. Ich muss etwas leisten. Und auch da kann ich nie sicher sein, wenn ich sterbe, ob ich dann nicht doch nochmal als Schnecke wiedergeboren werde oder es dann endlich geschafft habe, in nichts angekommen zu sein. Und im Buddhismus, da geht es darum, dass man durch den achtfachen Pfad, so heißt das, von allem Begehren sich frei macht. Also auch da geht es darum, etwas zu tun. Und im christlichen Glauben, den wir haben, da geht es darum, allein durch den Glauben an Jesus Christus sind wir erlöst, weil er schon alles getan hat, was nötig ist. Das Einzige, was wir tun müssen, ist dieses Geschenk anzunehmen, dieses Angebot anzunehmen. Es ist schon alles getan. Wir müssen nichts tun, außer dieses Geschenk annehmen. Dieser Gedanke des stellvertretenden Todes von Jesus ist aber ganz sicher auch der am schwersten zu begreifende Teil am Evangelium, weil das eben unserem menschlichen Verstand so total zuwiderläuft und auch unserem Willen, selber etwas zu unserer Rettung beizutragen. Deswegen ist es vielleicht nicht immer passend, gleich am Anfang damit unseren Gesprächspartner zu überfallen, sondern ihn vielleicht über mehrere Schritte dahin zu führen. Ansonsten kann es passieren, dass wir ihn vielleicht überfordern. Unser Ziel ist ja, ihn an diesen Punkt zu bringen, zum Kreuz, dass er versteht, was dort passiert ist und dass es für ihn passiert ist. Aber das ist eben nicht der Anfang des Gespräches, sondern das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Bei manchen ist es vielleicht auch angebracht, dass wir zuerst von uns selber reden und darüber erklären, was der Glaube ausmacht, was Christsein bedeutet. Und daran können wir verdeutlichen, was der andere auch bekommen hat, dass es so viele Vorteile bringt. Erinnert euch, wir haben gestern darüber geredet, ich habe es als Christ besser, weil. Und auch daran können wir Dinge des Glaubens erklären, wenn wir sagen, ich habe keine Schuld mehr vor Gott. Und dann können wir erklären, warum nicht. Und deswegen habe ich nicht so einen Schuldrucksack auf, den ich mit mir rumschleppe. Ich kann das jeden Tag ablegen. Und deswegen habe ich es im buchstäblichen Sinne leichter. Ich habe nicht so schwer zu schleppen. Auch daran können wir solche Kernpunkte des Evangeliums erklären, indem wir das von uns erklären. Aber ich weise nochmal darauf hin, dass wir auch ehrlich sagen, dass wir Christen keine perfekten Menschen sind, sondern ja, dass da auch manches und uns manches auch schwerfällt und wir uns mit manchem Gedanken vielleicht auch zu kämpfen haben. Wir sollten aber auch in dieser Hinsicht ehrlich sein, dass Christsein etwas kostet. Ich habe mal was vergessen zu drücken, tue ich das mal machen. Also dass wir die Kosten der Nachfolge benennen, nämlich, dass wer Christ wird, dass er sich dafür entscheidet, gegen den Strom zu schwimmen. Das können wir nicht verheimlichen. Aber auch hier gilt, dass der andere zum Glauben kommt und dabei auch die Kosten bedenkt. Das ist das Ziel des Gespräches, nicht der Anfang. Wenn wir Menschen neugierig auf Jesus machen wollen, dann ist es nicht besonders geschickt, mit dem Preis anzufangen. Das gehört dann sicherlich in den Verlauf des Gespräches. Aber wenn der andere den Wert erkannt hat, was er gewinnen kann, wenn er zum Glauben kommt, dann wird er viel eher bereit sein, auch den fälligen Preis zu zahlen. Ebenso wenig wäre es klug, wenn wir das Gespräch über den letzten der Kernpunkte des Evangeliums beginnen, nämlich was passiert, wenn ich mich dagegen entscheide. Man kann natürlich ein Gespräch damit eröffnen, dass man sagt, also ich glaube, wenn du kein Christ wirst, wirst du in der Hölle schmoren. Das ist bestimmt wahr, aber es ist kein allzu hilfreicher Ansatz, der den anderen dazu bringen würde, mehr von Jesus erfahren zu wollen. Das heißt nun auch wieder nicht, dass wir dieses Thema Gericht und Hölle ausklammern. Das gehört dazu und ist wichtig, die Konsequenzen zu kennen, wenn ich mich dagegen entscheide. Aber vielleicht ist es auch besser, dass wir den anderen danach fragen lassen. Und ich denke, im Verlauf des Gesprächs wird das der andere fragen, wenn er sich über das Für und Wider des Glaubens Gedanken macht. Also wenn ich ihm sage, was er davon hat, wenn er sich dafür entscheidet, kann es ja auch sein, er fragt, was passiert denn, wenn ich mich dagegen entscheide. Und das ist ja für jede Entscheidung, die wir im Leben treffen, ganz wichtig, die Konsequenzen zu kennen. Weil die Konsequenzen ja maßgeblich unsere Entscheidung beeinflussen. Wenn ich weiß, eine Sache nützt mir, dann entscheide ich mich entsprechend dafür. Und wenn ich weiß, eine Sache schadet mir und bringt mir großes Elend ein, dann werde ich eher mich dagegen entscheiden oder eben dann für das andere. Also es ist schon wichtig, die Konsequenzen zu kennen. Vielleicht zusammenfassend zu diesem Punkt, es gibt also nicht die immer eine passende Evangeliumsverkündigung, dass wir jeden immer so das Gleiche in erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens sagen können, aber es gibt viele Möglichkeiten, auf die unterschiedlichen Menschen unterschiedlich einzugehen und ihnen das aus dem Evangelium zu erklären, was für sie in ihrer Situation, von ihrem Standpunkt aus jetzt gerade wichtig ist. Und dafür ist es wichtig, dass wir das Evangelium geordnet diese Kernpunkte einigermaßen im Kopf haben. Ja, je nachdem, wo mein Gegenüber steht, welche Fragen er hat, was ihn interessiert, kann ich ihm dann die für ihn relevanten Aspekte des Glaubens erklären. Logischerweise ist es aber auch natürlich eine Hilfe, dass wir uns einigermaßen gut in der Bibel auskennen. Also, dass wir die Geschichten gerade von Jesus auch kennen. Wenn ich sie erzählen will und dem anderen verdeutlichen will, dass er was von Jesus lernt, wie Jesus uns Menschen ruft oder was wir jetzt gerade so besprochen haben, dann müssen wir natürlich diese Dinge auch ein Stück kennen. Und deswegen ist es für uns natürlich immer wieder wichtig, dass wir selber regelmäßig in der Bibel lesen. Ganz besonders natürlich in den Evangelien, weil wir dort natürlich diese Dinge lesen, die besonders wichtig sind, um den Glauben zu erklären. Ich habe vor einiger Zeit so ein kleines Heft in die Hand bekommen, Deine wichtigste Beziehung. Darin werden diese Hauptgedanken des Evangeliums aufgegriffen und es wird der Frage nachgegangen, wie kann es denn gehen, dass ich wieder in eine Beziehung zu Gott komme? Und es wird hier mit wichtigen Bibelstellen verdeutlicht. Und ich denke, sowas bei der Hand zu haben, das ist auch eine große Hilfe. Erstens kann man anhand dieses kleinen Heftchens diese wichtigsten Punkte, diese Kerngedanken mit dem anderen durchgehen. Man kann aber auch sagen, hier, ich gebe dir das mal mit, lies das einfach mal durch und dann beim nächsten Mal können wir drüber reden. Und hier ist das auch so die wichtigsten Punkte erschaffen, also aufgeschrieben als erstes, Gott liebt dich und hat dich so gemacht, dass du eine persönliche Beziehung zu ihm haben kannst. Und dann stehen immer noch Bibelworte daneben, die das beschreiben. Dann wird auch so mit Bildchen, so eine Kluft, die dann zwischen Gott und Mensch ist, unsere Sünde verhindert eine persönliche Beziehung zu Gott. Dann wird erklärt, was ist Sünde, wer hat gesündigt und was geschieht, wenn wir sündigen. Dann wird diese Kluft, ihr kennt vielleicht auch diese Karikatur, dass diese Kluft durch das Kreuz dann überbrückt wird. Nur durch Jesus Christus kannst du eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Warum Jesus Christus? Warum musste Jesus sterben? Was ist die Folge von Jesu Auferstehung? Stehen also immer so die wichtigsten Dinge mit Bibelworten erklärt. Und dann, du darfst dich dafür entscheiden, Jesus Christus als persönlichen Retter und Herrn anzunehmen. Also über die Brücke drüber zu gehen. Dann gibt es hier ein paar Worte zum Thema Entscheiden. Und ja, also das finde ich ziemlich hilfreich. Ihr könnt es dann gerne angucken. Ich habe ein paar solche Hefte mit. Man kann die sich aber auch bestellen. Steht auch drauf, wo Jugend für Christus Deutschland sind die. Das finde ich wirklich ziemlich klasse. Das kann einfach eine Hilfe sein, uns selber, dass man das zur Hand nimmt und anhand so eines Heftchens das durchgeht. Dann muss man nicht alles abrufbereit vielleicht da haben, sondern es ist einfach eine Hilfe und ich kann es mitgeben. Es gibt in dieser Reihe dann noch ein zweites Heft. Das kommt dann zum Einsatz, wenn jemand einen Anfang mit Jesus gemacht hat und die Frage dann steht, wie geht es weiter? Dieses Heft heißt dann Deine wachsende Beziehung. Wie kann die Beziehung, die dann begonnen hat, wachsen? Denn wenn ein Mensch zu Jesus kommt, ist das der erste Schritt und dann müssen ja weitere Schritte folgen. Also das könnt ihr euch dann gerne hier mit ansehen. Das vielleicht zu diesem Abschnitt. Schwierige Fragen beantworten. Wenn wir mit Nichtchristen reden, dann werden sie früher oder später schwierige Fragen stellen. Und da ist dann die Frage, wie gehen wir damit um? Das kommt ja vor, dass dir oder mir komplizierte Fragen gestellt werden, dass du auf angebliche Fehler oder Widersprüche in der Bibel angesprochen wirst, haben wir heute schon kurz angesprochen, dass du nach Beweisen vor Gott gefragt wirst, hat mich mein Freund zum Beispiel schon ein paar Mal danach gefragt. Beim Beantworten schwieriger Fragen ist es sehr hilfreich, zunächst mal die besprochenen 4 Schritte zu bedenken, da Vorevangelisation zuhören, erhellen, aufdecken, bauen. Also, welche Frage verbirgt sich vielleicht hinter der Frage? Ist das nur vorgeschoben und es geht um was ganz anderes? oder welche der verwendeten Begriffe müssen definiert werden. Also wenn jemand eine Frage stellt, was genau meint er, dass wir genau klären, was ist gemeint. Was muss vielleicht an Begriffen erklärt werden, damit keine Missverständnisse auftreten. Dann ist natürlich auch sich innerlich die Frage zu stellen, welche Wahrheit wollen wir dem anderen begreiflich machen? Und mit Hilfe welcher Fragen und Erklärungen kann ich das machen? Zunächst mal, egal um welche Frage es geht, es gibt Grundregeln, die wir beherzigen sollten, wenn es darum geht, schwierige Fragen zu beantworten. Das erste ist die Wahrheit sagen. Eigentlich ist es ja klar, wir sind als Christen kompromisslos der Wahrheit verpflichtet. Jesus hat von sich gesagt, ich bin die Wahrheit. Dagegen wird über den Teufel gesagt, dass er der Vater aller Lüge ist. Und daher ist für uns eins klar, wir dürfen uns unter keinen Umständen um die Wahrheit herumdrücken. Im Grunde ist uns das klar, aber wenn in so einer Gesprächssituation vielleicht ein gewisser Druck da ist, dann ist vielleicht manchmal auch die Versuchung groß, ja, es mit der Wahrheit nicht ganz so genau zu nehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da klar sind. Wir sind absolut der Wahrheit verpflichtet. Es ist zum Beispiel eben nicht der Wahrheit entsprechend, wenn wir so ein übertriebenes Zeugnis von uns als Christen geben. Dann sagen wir, es ist alles prima. Das stimmt nicht. Und auch wenn wir etwas übertreiben und damit Teile der Wahrheit weglassen, nämlich, dass es auch manchmal schwierig ist, dort beginnt das, dass wir eben nicht ganz bei der Wahrheit sind. Und das, denke ich, ist ein erster wichtiger Grundsatz, immer ungeschönt die Wahrheit sagen, auch wenn uns dadurch vielleicht drohen, die Fälle davon zu schwimmen in so einem Gespräch. Wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Ein zweites, lass das Unerklärbare stehen. Also auf manche Fragen gibt es in der Bibel keine Antwort. Zum Beispiel auf die Frage, wo genau ist der Himmel? Natürlich gibt es dafür auch eine Erklärung, dass er mit unseren fünf Sinnen nicht wahrzunehmen ist, und Gott sagt aber auch, er umgibt uns ganz nah. Also daraus kann man schon schlussfolgern, dass Gottes Reich uns umgibt, aber dass wir es einfach nicht mit unseren Sinnen, in unseren Dimensionen wahrnehmen können. Aber die Bibel sagt darüber nichts aus. Wo ist der Himmel? Und deswegen können wir dazu auch keine klare Aussage treffen, weil es einfach nicht klar dasteht. Wenn die Bibel nichts dazu sagt, dann wissen wir es nicht und dann sind manche Dinge eben nur Mutmaßungen. Das müssen wir uns eingestehen. Es gibt Fragen, auf die wir keine Antwort haben. Manchmal ist es vielleicht so, dass nur wir jetzt, also ich persönlich, etwas nicht weiß und deswegen keine Antwort geben kann. Aber es gibt auch Dinge, die uns eben einfach nicht mitgeteilt sind. Und ich denke, wir müssen das auch zugeben. Und es hat einen positiven Aspekt, wenn wir nicht auf alles sofort eine wunderbare Antwort haben, weil uns das glaubwürdig macht. Wer auf jedes sofort eine Antwort hat, der wird so als allglatter Vertreter wahrgenommen, der alles weiß und alles am besten kann. Wenn unsere Gesprächspartner merken, die wissen auch nicht auf alles eine Antwort, dann macht das glaubwürdig, weil unser Gesprächspartner hat ja auch nicht auf alles eine Antwort. Und auch das führt wieder dazu, dass man sich auf einer Ebene begegnet und nicht so als Besserwisser rüberkommt, der nur auf jede gestellte Frage sofort wie aus der Pistole geschossen eine Antwort parat hat. Das heißt natürlich nicht, dass wir auf gar keine Fragen klare Antworten haben. Es gibt in der Bibel eine Menge Geheimnisse, die nur Gott weiß und die er uns nicht offenbart hat, weil sie vielleicht so komplex sind, dass wir sie mit unserem Gehirn nicht begreifen können. Deshalb hat er sie uns einfach vorenthalten. Es gibt aber auch eine ganze Menge Dinge, denen wir uns ganz sicher und gewiss sein können, weil Gott sie uns ganz deutlich und unmissverständlich offenbart hat. In dem Zusammenhang ist ein Gedankengang, denke ich, wichtig. Gott hat nicht alles uns offenbart und mitgeteilt, was wir gerne wissen möchten. Aber er hat uns wirklich alles zugänglich gemacht, was wir wissen müssen, um Christen zu werden und als Christen zu leben. Das, was wir vielleicht nicht verstehen, das hält uns nicht davon ab, das zu verstehen, was wir verstehen können. Es ist schlicht nicht nötig, alle Geheimnisse zwischen Himmel und Erde gelöst zu bekommen, um zu glauben. Das brauchen wir nicht. Die grundlegenden Dinge müssen wir verstehen. Und natürlich sind dann auch weiterführende Fragen wichtig, wenn eine Beziehung wächst. Aber in so einem Gespräch, wo es darum geht, unserem Gegenüber den Glauben vorzustellen, da kommt es nicht auf jedes Detail am Ende an, sondern auf die Kernfragen. Und die hat Gott uns ganz deutlich mitgeteilt. Die Frage richtig verstehen, habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass also wichtig ist, dass wir verstehen, was will unser Gegenüber wissen. Dass wir gegebenenfalls nachfragen, es mit unseren eigenen Worten wiederholen, was man verstanden hat, um sicher zu gehen, dass die Frage, also dass wir die Frage richtig verstanden haben. Manchmal ist es vielleicht auch notwendig, den anderen zu bitten, das nochmal zu präzisieren, was er gemeint hat. Also es ist ganz entsprechend wichtig, die Frage richtig zu verstehen, nur dann können wir eine sinnvolle Antwort geben. Ein weiterer Punkt, niemanden zur Zustimmung zwingt, das ist, denke ich, ganz wichtig. Wenn wir eine Antwort geben, dann ist es ratsam, sich zurückzuversichern, ob der andere die Antwort verstanden hat, ob sie verständlich war. Und es geht ausdrücklich nicht darum, ob er ihr zustimmt. Eine Antwort zu verstehen oder ihr zuzustimmen, das ist ein großer Unterschied. Also wir sollten unseren Gegenüber nicht in die Situation bringen, wo wir erwarten, dass er dir zustimmt, dem, was wir ihm sagen. Also beispielsweise könnte man nachfragen, wenn man eine Frage beantwortet hat, ist das die Antwort auf die Frage? Oder, also das meint eben nicht, stimmst du mir zu, sondern habe ich mich verständlich ausgedrückt? Könntest du verstehen, was ich dir gesagt habe? Das lässt unserem Gesprächspartner die Freiheit zu sagen, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich sehe das anders. Das ist ein gutes Recht, eine andere Meinung zu haben. Also es ist immer falsch, den anderen irgendwie zur Zustimmung bringen zu wollen. Eine Frage beantworten und ihm zu überlassen, dann, ob er dazu stimmt, ob er kritisch ist, ob er nachfragt, wie es weitergeht. Noch ein Punkt, nicht auf Kosten anderer groß rauskommen. In einer solchen Diskussion, gerade wenn es am Anfang so ein bisschen auch im Gespräch so ein bisschen vielleicht auf Kontra ist, da ist manchmal die Gefahr groß und ich ertappe mich da, dass wir dem anderen zeigen wollen, was wir so alles wissen. Aber das geht ja dann auf Kosten unserer Zuhörer oder unseres Gesprächspartners. Da müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, unsere Aufgabe besteht darin, dass wir dem anderen dienen. Nicht darin, dass wir ihm beweisen, was wir alles an Wissen haben. Und ich denke, dass gerade bei vielen Situationen, vielleicht auch auf der Straße, wenn man mit jemand redet, so auf dem Platz, dass das so ein bisschen eine Kontrasituation ist, dass die Nichtchristen so ein bisschen mit uns Christen kämpfen wollen und uns mit ihren Fragen so ein bisschen dumm dastehen lassen wollen, um deutlich zu machen, ihr kennt ja, habt ihr auf solche Fragen gar keine Antworten, das ist ja Mist, was ihr glaubt. Aber wenn wir, oder wenn sie merken, dass wir nicht aggressiv werden, von unserer Seite aus nicht gegen sie kämpfen und nicht auf alles eine Standardantwort haben und sie nicht bloß einfach abbügeln wollen mit unserem Wissen, dann kann sich das ändern. Dann begreifen sie uns vielleicht nicht mehr als Gegner, der auf der anderen Seite steht, sondern dass man sich auf Augenhöhe begegnet und ja, im gleichberechtigten Gespräch miteinander reden kann. Und dann ist eine offene Diskussion möglich, die von ehrlichen Fragen geprägt ist. Und erst dann kann ein Gespräch auch wirklich fruchtbar werden. Das ist also wichtig, dass wir das im Kopf behalten. Es geht jetzt nicht darum, Recht zu behalten und deutlich zu machen, ich weiß das ganz gut, sondern wir wollen dem anderen dienen. Wir wollen ihm einen Schritt zu Jesus bringen. Und dass man deswegen auch das eigene Ego hinten anstellt, darum geht es nicht. Ein weiterer so Grundsatz, deine Antwort hat Einfluss auf die nächste Frage. Also wenn der andere eine ehrliche Frage stellt, dann verdient er eine Antwort. Und dann ist es nicht in Ordnung, dass wir versuchen wollen, dass vielleicht eine unangenehme oder schwierige Frage ist, wo wir nicht zugleich eine Antwort haben, dass wir versuchen, ihn davon abzulenken, um über etwas anderes zu reden. Es ist klar, dass wir lieber von Jesus reden wollen, als über irgendwelche Randthemen, aber wir dürfen die Diskussion nicht einfach umlenken. Und trotzdem haben wir die Möglichkeit dazu, denn es gibt oft unterschiedliche oder verschiedene Möglichkeiten, eine Frage zu beantworten. Und idealerweise sollten wir die Variante wählen, die den anderen neugierig auf Jesus macht. Und das ist möglich, denn unsere Antworten bestimmen, oder unsere Antworten auf die Frage bestimmen, wie die nächste Frage lautet. Dafür ein Beispiel. Wenn also zum Beispiel jemand uns fragt, woher weißt du, dass es Gott gibt? Dann gibt es sehr viele Möglichkeiten, auf diese Frage zu antworten, einzugehen. Und jede Antwort wird wieder zu einer weiteren oder einer Reihe Fragen führen. die in die Richtung gehen, in die ich meine Antwort gegeben habe. Also ich könnte als erstes antworten, ich weiß, dass es Gott gibt und könnte auf die Natur und die komplexe Schöpfung verweisen, die ja zweifellos auf einen intelligenten Schöpfer schließen lässt. Dieser Antwort werden dann wahrscheinlich Fragen zum Thema Evolution folgen. Das ist ganz bestimmt interessant, aber dabei reden wir nicht von Jesus. Eine zweite mögliche Antwort wäre, ich könnte berichten, dass ich deshalb weiß, dass es Gott gibt, weil ich ihn persönlich erlebt habe, wie er in meinem Leben handelt. Da könnte es Einwände geben, dass man sich das ja auch super einreden kann. Also das habe ich zum Beispiel mal bei meinem Freund erlebt, habe ich ihm was erzählt und hat er gesagt, na, das kann man sich auch einreden oder träumen. Außerdem kann man da als Einwand kommen, na, das gibt es in anderen Religionen aber ja auch, sagen die ja auch, die erleben Gott. Auch mit dieser Antwort kommt man in dieser Frage nicht auf Jesus zu sprechen. Es gibt viele weitere Möglichkeiten, auf die Frage der Existenz Gottes einzugehen. Erstrebenswert wäre, dass die Antwort so ausfällt, dass sich die nächste Frage um Jesus dreht. Die bessere Möglichkeit wäre also, davon zu erzählen, dass sich Gott selbst zu erkennen gegeben hat, dass er in Jesus auf diese Erde gekommen ist. Er ist hier erschienen, er ist zu uns gekommen, um uns Menschen zu zeigen, hier bin ich, mich gibt's und hier könnt ihr mich kennenlernen. Und weil Jesus auf diese Erde gekommen ist, wissen wir, dass es Gott gibt, weil Jesus gesagt hat von sich, dass er Gott ist. Das war ja auch der Grund, warum er dann hingerichtet wurde. Gott hat sich uns Menschen gezeigt. Und deswegen wissen wir, dass es ihn gibt. Außerdem hat er uns in der Bibel sein Wort gegeben. Auch da wird es Fragen und Einwände geben, aber wir reden die ganze Zeit über Jesus. Das hat nichts mit Manipulation zu tun, aber das ist ja eine legitime Antwort unter mehreren möglichen. Aber sie hat den Vorteil, dass wir von Jesus reden. Und so kann ich erreichen, dass ja, ich eine Frage möglichst so beantworte, dass wir bei Jesus landen. So also das Gespräch auf eine gute Weise dahin lenken, dass ich ihnen erzählen kann, Jesus ist unser Gott und zu ihm können wir kommen, er hat sich uns gezeigt. Deswegen wissen wir, dass es ihn gibt. Und dann kann es weitergehen, dass man vielleicht über Jesus redet. Geschichten und Bilder einsetzen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es gut ist, Dinge mit Bildern und Geschichten zu erklären. Und es ist auch manchmal eine Hilfe, einfach zu sagen, ich erkläre dir das an einem Beispiel und dann einfach eine Geschichte für sich sprechen zu lassen. Also beispielsweise, wenn unser Gegenüber fragt, wie kann ich denn an einen liebenden Gott glauben, wenn er mich doch durch die Gebote und all das, was da in der Bibel steht, doch permanent einschränkt. Das ist doch ein permanentes Gängeln. Und dann könnte man ihm, es ist nur ein fiktives Beispiel, Geschichte erzählen, zum Beispiel, dass man sagt, du pass auf, ich habe einen kleinen Sohn, der krabbelt jetzt rum und greift alles an. Und besonders angezogen fühlt er sich vom Feuer an unserem Kamin. Da geht er sehr gerne hin. Und da habe ich jetzt, um zu verhindern, dass er sich dort die Finger verbrennt, so ein Gitter drum gemacht, um den Kamin, dass er da nicht bis hinkommt, dass er sich nicht die Finger verbrennt. Das schränkt ihn zwar in seiner Bewegung ein, aber es bewahrt ihn davor, sich die Finger zu verbrennen. Und damit würde man deutlich machen, dass Einschränkung manchmal nötig ist, um zu bewahren. Und es würde auch deutlich machen, was das Motiv dahinter ist. Dass Gott uns nämlich nicht gängeln will, sondern dass er uns bewahren will, dass er es aus Liebe tut, so wie ein Vater aus Liebe heraus seinen Sohn versucht, davon abzuhalten, sich die Finger am Kamin zu verbrennen, so versucht Gott uns durch das, was er uns in der Bibel sagt, davon abzuhalten, zerstörerische Dinge zu tun, Schaden an Leib und Leben zu nehmen. Und deswegen sagt er uns Dinge, nach denen wir uns richten können oder sollen, um uns zu bewahren. Das ist das Motiv. Und so können wir es erklären. Deshalb gibt Gott uns ein paar Regeln und sagt, wenn ihr euch daran haltet, dann werdet ihr das Leben erhalten. Und dann kann man deutlich machen, wie die Welt zerstört wird. Das sehen wir alle um uns herum, weil sich nicht an diese Regeln gehalten und an diese Dinge gehalten wird, die Gott uns gibt. So ein guter Vergleich ist da vielleicht, wenn die Gebote zum Beispiel so wie als Gitterstäbe empfunden werden, dass man sich so fühlt wie im Knast, könnte man deutlich machen, dass es schon Stäbe sind, aber Geländerstäbe. Ein Geländer unterscheidet sich gar nicht ganz so sehr von einem Gitter, aber hat eine ganz andere Aufgabe. Ein Geländer soll vor dem Absturz bewahren. Deswegen wird es aufgestellt an Stellen, wo es gefährlich dahinter ist. um zu bewahren. Ein Gitter soll dagegen gefangen halten. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das, was Gott uns gibt, ist ein Geländer, dass wir im Leben nicht abstürzen, sondern dass wir gut am Ziel ankommen. Und so ein letzter Punkt, was bei schwierigen Fragen wichtig ist, du bist nicht allein. Das ist immer wieder wichtig, dass wir uns das klar machen. Manchmal kriegen wir es ja mit der Angst, dass wir so einer Situation nicht gewachsen sind, wenn uns schwierige Fragen gestellt werden. Es ist ja nicht möglich, dass wir auf jede Frage immer sofort eine Antwort abrufbereit im Kopf haben, damit wir jede Frage beantworten können. Und was dann? Wir können uns ins Gedächtnis rufen, wir sind nicht allein. Gott ist mit uns, durch seinen Heiligen Geist lebt er in uns. Wir haben dadurch die bestmögliche Ausrüstung, die wir haben können. Und wir können ihn auch in einem kurzen Stoßgebet in so einer Situation bitten, Herr, gib mal jetzt die richtige Antwort. Also ich habe das auch mit meinem Freund erlebt, wenn man in der Nacht um 2 eine schwerwiegende Frage gestellt kriegt, dann ist das schon durchaus eine Herausforderung. Und da habe ich häufig innerlich gebetet, Herr, ich brauche jetzt deine Hilfe. Du siehst, ich stehe gerade tierisch auf dem Schlauch. Gib mir irgendeinen hellen Gedanken, dass ich, und das können wir in der Stille ganz schnell machen, und der Heilige Geist kann das ja auch dann, dass plötzlich so ein Geistesblitz, da wird es auf einmal hell in der Dusternis des Hirns und da leuchtet ein Gedanke hervor und wir haben das Passende zur Hand. Richtig ist es aber auch, dann mal zu sagen, wenn ich nicht gleich eine Antwort habe, dann ist es auch ehrlich zu sagen, du, im Moment kann ich dir jetzt die Antwort nicht geben, ich weiß sie nicht, aber ich verspreche dir, ich kümmere mich drum. Und dann machen wir was aus, wann wir uns widersprechen und dort beantworte ich dir die Frage. Das hat erstens den Vorteil, wir biegeln es nicht ab, sondern wir wollen und machen auch deutlich, ich möchte dir die Frage gerne beantworten, ich kümmere mich. Und es ist auch die Chance, weil wir ein weiteres Gespräch vereinbaren und sagen, dort beantworte ich dir die Frage. Und dann kann man nachlesen, vielleicht jemand um Rat fragen, wenn es irgendwie eine schwierige Frage ist, aber gibt es da auch nun gute Bücher, empfehle ich euch dann gleich noch ein paar. So, das sind die Grundregeln, um schwierige Fragen zu beantworten. Aber es sind noch keine Antworten. Viele Fragen, die können wir aus dem sicheren Verstehen der Bibel beantworten. Die Hauptgedanken des Evangeliums, die wir vorhin besprochen haben, und ihre Einteilung in diese 5 Punkte, die sind uns dabei eine Grundlage und eine Hilfe. Es gibt aber eben auch Fragen, wo es uns schwerfällt, darauf eine Antwort zu finden. Und dummerweise werden eben gerade diese Fragen immer wieder gestellt. Ich vermute mal, das ist uns allen schon passiert. Vielleicht können wir mal noch mal zusammentragen, was sind denn solche Fragen? Manches haben wir heute schon gehört. Schießt mal los. Was sind so die schwierigen Fragen, die immer wieder gestellt werden? Genau. Kommt immer todsicher. Wenn Gott so gut ist, warum ist die Welt so schlecht? Warum lässt Gott das Leid zu? Immer. Was noch? Ja, da wird auch gefragt, wie passt es mit einem lieben Gott zusammen, dass es so viele Menschen dann der Verlorenheit preisgibt? Ist richtig? Was noch? Also wir hatten ja schon das eine gehört, noch ist die Bibel nicht voller Fehler? Ist sie denn glaubwürdig? Ist es nicht verfälscht worden? Sind das nicht Wunschgedanken von Menschen? Das sagen viele, na genau. Wie kann man daran glauben, ist doch gefälscht, hat sich doch über die Jahre immer weiter verändert. Kannst du es beweisen? Viele Menschen fragen doch nach Beweisen. Und mein Freund, da ist so ein Mensch, da will Beweise. Und er sagt, wenn du mir Beweise vorlegst, dann geht es seinen Gang, aber sonst nicht. Also gibt es sicherlich noch ein paar andere solcher Fragen. Ja, also zum Thema Leid haben wir vorhin ja schon so ein bisschen was mal kurz erklärt, dass es gibt vieles, worauf wir tatsächlich keine Antwort haben, warum Gott in bestimmten Situationen eingreift, Menschen gesund macht, da auch Wunder tut, warum er es an anderen Stellen nicht tut. Da haben wir keine Antworten drauf. Das müssen wir auch ehrlich sagen. Es ist unehrlich, das nicht zu tun, weil wir haben diese Antworten nicht. Aber die Ursache des Leids, warum es Leid überhaupt gibt, das können wir erklären, indem wir anhand dieser Kernpunkte des Evangeliums deutlich machen, dass diese Welt kaputt gegangen ist, dass wir Menschen den Schöpfer aus unserem Leben rausgeschmissen haben und dass deswegen Krank, Leid und Tod in unser Leben hineingekommen sind. Und dass wir jetzt im Grunde die Folgen ausbaden. Also die Ursache. Und wir können natürlich dann auch dort erzählen, dass aber eben, und dass wir das als Christen auch erleben können, dass Gott eben im Leid auch trägt. Und das sagt er ja auch in seinem Wort. Und das macht er ja an vielen Stellen auch deutlich bei Begebenheiten in den Evangelien, dass Gott im Leid beisteht, dass ihm das also nicht egal ist, wenn Menschen leiden müssen, sondern dass er mitleidet und dass er stärkt, dass er hilft, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen können. Gibt es ja viele Bibelworte und auch Begebenheiten, wo das beschrieben wird. Zu den Fragen der Fehler und der Beweise. Ich denke, da sind wir ja nur jetzt als einzelne Christen, außer man ist jetzt studierter Theologe, wo man vielleicht noch aussagefähiger ist, an vielen Stellen ja auch überfordert. Und deswegen ist es gut, wenn man Dinge hat, wo man dann nachschlagen kann. Und da möchte ich euch jetzt mal ein paar Dinge empfehlen. Zum einen, ich habe ein Buch, da sind 3 Kapitel zu genau diesen Fragen. Leid, die Fehler in der Bibel und die Beweise. Dieses Buch ist allerdings vergriffen, das ist nicht mehr im Handel. Wer Interesse hat an diesen, ich habe diese Buchkapitel eingescannt, wo das also beantwortet wird, wie können wir auf diese Frage eingehen. Wer das mal lesen möchte, das könnte ich euch gerne zuschicken, ich habe das als PDF gespeichert. Wir hatten ja gestern schon drüber geredet, wer diese Präsentation haben möchte, kann mir eine E-Mail schreiben, dann antworte ich drauf und dann kann man einfach reinschreiben, bitte die Präsentation und die Buchkapitel oder eben nur das eine zu dieser Frage oder so, dann kann ich das mit dranhängen. Jetzt möchte ich euch aber noch ein paar gute Bücher empfehlen, wo man zu diesen Themen eine Menge nachlesen. Zu diesen Fragen, 3 Bücher. Erstens, Antworten auf schwierige Fragen. Und zwar, das ist also wirklich ein gutes Nachschlagewerk. Ja, der Norman Geisler zusammen mit noch einem anderen, haben die all die Bibelstellen genommen, wo heute so Fehler rein interpretiert werden und gesagt wird, da stimmt doch was nicht zusammen, wie ist denn das, das haut doch nicht hin. Und das ist chronologisch geordnet, man kann ja also ganz einfach die Bibelstellen finden, ist auch hinten dann noch mit Sachwortverzeichnis und es ist chronologisch geordnet und da ist für all diese Stellen, wo also Fehler vermutet oder hineingedichtet werden, kurz erklärt, wie ist das aufzulösen, dieser angebliche Fehler oder dieser Widerspruch oder was auch immer. Das ist also ein sehr gutes Nachschlagewerk und da ist zum Beispiel, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, dann kann man mal, wenn man das Buch hat, einfach mal zu Hause nachschauen und dann kann man beim nächsten Mal demjenigen die Frage beantworten und sagen, ist ja oft auch so, dass deswegen Widersprüche gesehen werden, weil andere Bibelstellen, die das erklären oder die vielleicht noch damit zusammenhängen, nicht mit im Blick sind. Und das wird hier sehr gut aufgelöst, also das kann ich sehr empfehlen. Ein weiterer Punkt, das habe ich jetzt erst gelesen, das Buch, und das finde ich total herrlich, ist auch von Norman Geisler, wieder zusammen mit einem anderen, um Atheist zu sein, fehlt mir der Glaube. Und das ist wirklich ein Buch, was für Menschen ist, die Beweise wollen. Also kann ich total empfehlen. Blitzgescheit. Ich habe übrigens den Plan, meinem Freund, nächstes Jahr habe ich einen runden Geburtstag, und ich werde mir von ihm zu meinem Geburtstag wünschen, dass er bis dahin dieses Buch gelesen hat. Ich werde sagen, ich erwarte von dir, dass du mit leeren Händen kommst, aber mit Kenntnis dieses Buches. Mal sehen, ob ich das dann auch mache und ob er sich darauf einlässt. Aber das ist zum Beispiel das perfekte Buch für meinen Freund. Die tun hier ganz logisch argumentieren. Geht von der Evolutionstheorie los, von den Beweisen, von der Glaubwürdigkeit der Bibel, von angeblichen Fehlern, von der guten Überlieferung, die ganzen Dinge. Es wird hier ganz schlüssig belegt, dass es viel vernünftiger ist, an die Bibel zu glauben, als sie abzulehnen. Und das ist so mit dem Buchtitel, da steht so der Gedanke dahinter, um etwas für wahr zu halten. Gibt es ja 2 Dinge, da habe ich ein paar Beweise und das, was ich nicht bewiesen habe, da brauche ich dann Glauben dazu. Und die sagen halt und machen deutlich, ein Atheist, der braucht eigentlich viel mehr Glaube, um an diese Theorie zu glauben, weil er viel weniger Beweise hat für seine Sichtweise. Und noch ein Buch, hatte ich für euch schon gesagt, der Fall Jesus. Das finde ich auch ganz herrlich. Ein Journalist, also ein, der am Gericht tätig war, seine Frau kommt nach Hause und sagt, also es ist eine authentische Geschichte, und sagt, ich bin jetzt Christin. Und da fällt er aus allen Wolken. Und dann macht er sich auf die Suche und sagt, ich beweise jetzt die Falschheit des Christentums. Und er zieht das so auf wie einen Gerichtsprozess, weil das so sein täglicher Broterwerb war, davon zu berichten. Und dann, also er fordert den Leser am Anfang auf, jetzt als Geschworener quasi bei der Gerichtsverhandlung dabei zu sein, sich alles anzuhören, die Beweisaufnahme und dann die Plädoyers und alles Mögliche und dann am Ende ein Urteil abzugeben, stimmt oder stimmt nicht. Und dann macht er sich auf die Suche nach Beweisen, nach Zeugen, nach Fachleuten, es waren Gutachter befragt und alles Mögliche und da geht es auch um die Fragen, ist die Bibel glaubwürdig, was war mit der Auferstehung, ist denn Jesus wirklich auferstanden, war das Grab leer, war er überhaupt tot und so die ganzen Sachen und finde ich ganz herrlich gemacht. Und am Ende steht der Leser vor der Frage, was mache ich denn jetzt damit? Glaube ich das oder glaube ich das nicht? Ist herrlich. Also der Lee Strobel ist dann Christ geworden. Das ist auch einer von denen, ein herrliches Beispiel, hat sich auf die Suche oder hat sich auf den Weg gemacht, um die Unwahrheit des Christentums zu beweisen und ist anschließend darüber gläubig geworden. Da gibt es mehrere Beispiele. Finde ich, ich habe ja jede Menge Zettel drin, wenn ihr euch das anguckt, lasst euch nicht stören. Das sind so ein paar wichtige. Ich weiß, gibt es als Film, ist es aber, ist auch gut gemacht, aber da kommt nicht alles vor, was hier in dem Buch steht. Also, aber das ist sicher auch sehenswert, keine Frage. Der Fall Jesus. Na, Gericht, also wie ein Fall, wie eine Akte Jesus, der Fall Jesus vor Gericht. Ja, das vielleicht zu diesen Büchern. Jetzt reden wir als nächstes über das Einladen und dann machen wir nochmal eine Pause, bevor wir dann noch als letztes drüber reden, wie wir Menschen zum Glauben führen. Einladen zu evangelistischen Veranstaltungen, das ist ja nun jetzt gerade wichtig, wenn das Hoffnungsfest kommt. Ich möchte uns ein kurzes Bibelwort lesen, was das wunderbar illustriert. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Was für eine herrliche Geschichte. Der Philippus erzählt dem Nathanael von Jesus. Er sucht also den Kontakt zu einem, der noch nicht dazugehört. Bei uns zur Gemeinde, damals eben zu den Nachfolgern von Jesus. Und er will ihn für Jesus gewinnen. Der Nathanael, der ist voller Vorurteile und Skepsis. Na, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Da hält Jesus für nichts Besonderes. Der Philippus, der fängt jetzt kein Streitgespräch an, der argumentiert nicht wortreich, dass eben doch was Gutes aus Nazareth kommen kann oder irgend so. Der belehrt ihn auch nicht, er stellt auch nicht seine Erfahrungen gegen die Zweifel des Nathanaels, sondern der empfiehlt einfach, selber Jesus kennenzulernen, eigene Erfahrungen zu sammeln, sich ein Bild zu machen und sagt einfach: Komm und sieh. Drei Worte. Komm mit, bilde dir ein Urteil drüber, ob er der Christus ist, ob er der Retter ist. Und das passiert. Der Nathanael geht mit und wird davon überzeugt, er lässt sich einladen, geht mit hin und er erkennt in Jesus den Retter und bekennt ihn unmittelbar: Du bist der Messias. Und er wird zum Nachfolger durch diese schlichte Einladung, dass er einfach nur gesagt hat: Komm mit und mach dir ein Bild. Manchem von uns fällt es vielleicht ein bisschen schwerer, über den Glauben zu reden, ihn zu erklären. Das liegt ja auch nicht jedem, auch wenn man da vieles, denke ich, lernen und üben kann. Aber ich denke, jeder von uns kann dorthin einladen, wo der Glaube an Jesus erklärt wird. Und vielleicht ist es auch die Begabung, die du hast, das andere Menschen einzuladen, sie abzuholen und mit ihnen dahin zu gehen. Stell dir mal vor, es würde das passieren, was hier jetzt passiert mit dem Philippus und dem Nathanael. Du würdest jemanden einladen zum Hoffnungsfest beispielsweise, da würde mitkommen, würde dort von der Botschaft angesprochen und würde zum Glauben kommen. Dann hättest du mit dieser Einladung dazu beigetragen, dass er gerettet wird. Dass jemand ihm das Evangelium dann sagen kann, dem das eben besonders liegt, ein Prediger, und du hättest ihn auf diesen Weg gebracht. Wäre doch herrlich, oder? Den Auftrag von Jesus umgesetzt. Und ja, für das Einladen gibt es ein paar Tipps, so ja, vier Schritte, die zum Einladen vielleicht notwendig sind. Und manches, was ich davon jetzt sage, haben wir vielleicht in anderen Kontext schon besprochen, aber da das auch beim Einladen wichtig ist, nenne ich es in diesem Zusammenhang noch einmal. Für Schritte des Einladens. Auch für das Einladen ist das Gebet die Grundlage. Auch hier steht es an erster Stelle. Bete doch einfach an jedem Tag für 2 bis 3 Menschen aus deinem Umfeld, dass sich Gesprächsmöglichkeiten ergeben und dass du sie zu einer konkreten Veranstaltung einladen kannst. Auch hier nochmal, der Satz Gebet ist bei Evangelisation nicht Zusatz, sondern Grundsatz. Das Zweite, was auch hier wichtig ist, Beziehung ist notwendig. Wenn du deinen Nachbarn, mit dem du das ganze Jahr kein Wort redest, ihn 3 Tage vor einer Evangelisationswoche einlädst, dann kann man ahnen, was der denkt. Das ganze Jahr hat er kein Interesse an mir, aber jetzt soll ich damit hinkommen, damit die Hütte dort voll wird. So eine kurzfristige Einladung, das ist doch irgendwie lieblos und das signalisiert auch kein wirkliches Interesse. Deshalb intensiviere vorher, wenn das möglich ist, bereits bestehende Kontakte. Versuche eine Beziehung aufzubauen, ins Gespräch zu kommen. Und wenn ein Gesprächsfaden da ist, dann ist viel eher die Bereitschaft da, sich einladen zu lassen. Nochmal daran erinnern, die meisten Menschen kommen über persönliche Beziehungen zu Christen zum Glauben an Jesus. Und auch das hilft unheimlich, dass sie sich eben einladen lassen und mitgehen. Auch da ist es ganz entscheidend wichtig, dass sie mit jemandem dann auch vielleicht gemeinsam hingehen. Einladen ist persönlich. Über eine christliche Veranstaltung verschwenden die Menschen in der Regel keinen Gedanken. Auch wegen aufgehängter Plakate oder anonym in den Briefkasten geworfener Flyer kommen die meisten zu 99,999% nicht in unsere Veranstaltungen. Wir müssen wissen, Plakate sind Bekanntmachungen, aber noch keine Einladung. Plakate sehen die Menschen jeden Tag ganz viele. Für Sonderangebote, für Parteien und was weiß ich nicht. Neben dem möglichen Desinteresse liegt es auch daran, dass die Menschen ja nicht wissen, was in unseren Veranstaltungen abläuft, wie das dazugeht. Und das macht die Menschen natürlich ein Stück weit unsicher, auf was sie sich da einlassen, wenn sie dorthin gehen. Und das kann anders werden, wenn wir sie fragen, du, ich möchte dich gern zu dieser oder jener Veranstaltung einladen, hast du Lust mitzugehen? Es geht um ein interessantes Thema, vielleicht willst du dir selber ein Urteil darüber bilden. Nach der Veranstaltung können wir gerne noch was zusammen trinken gehen und uns darüber austauschen. Also das ist wichtig, nicht nur einzuladen, sondern auch ein Stück weit zu erklären, wie die Veranstaltung abläuft, um den Menschen einfach Sicherheit zu geben, dass sie wissen, auf was sie sich da einladen. Eine Hilfe ist es immer, sich selber zu fragen, wie müsste ich denn eingeladen werden, um mit hinzugehen? Was müsste ich an Infos kriegen, wie müsste es gemacht werden, damit ich mitgehe? Und so es dann einfach selber machen. Und der 4. Schritt, und der ist auch ganz entscheidend, abholen erleichtert das Kommen. Niemand geht alleine gerne in eine Veranstaltung und schon gar nicht dann, wenn er da noch nie war und deswegen vielleicht unsicher ist, was abläuft und er dort am Ende niemanden kennt. Deshalb ist es nicht genug, dem anderen nur ein paar Informationen zur Veranstaltung zu geben und dann zu hoffen, dass er irgendwie kommt, sondern ihn möglichst persönlich abzuholen und gemeinsam hinzugehen. Das erleichtert dem anderen einfach das Kommen. Wenn es eine Bezugsperson gibt und wenn man gemeinsam geht. Auch nach der Veranstaltung, wenn jemand mitgeht, ist gemeinsam das Stichwort. Wir Christen haben ja manchmal die Angewohnheit, wenn dann die Veranstaltung rum ist, dass wir uns dann mit unseren Bekannten und Freunden aus der Gemeinde unterhalten und austauschen. Wenn wir aber jemanden mithaben, der mit uns mitgegangen ist, dann geht das nicht. Dann ist derjenige unsere Bezugsperson, um die wir uns kümmern. Na, das wäre ganz fatal, wenn wir jemanden einladen, der mitgeht, dann ist die Veranstaltung zu Ende und dann reden wir mit den Leuten aus unserer Gemeinde und derjenige steht dann dort und fragt sich, und was wird denn nun eigentlich jetzt mit mir? Deswegen geht das dann nicht. Also wenn jemand mit ist, ist der unsere Bezugsperson. Und es kann ja auch sein, dass der nach der Veranstaltung Fragen hat, die er uns stellen kann oder dass man sagt, du, dann lass uns gemeinsam, wenn ich sie nicht beantworten kann, wollen wir zusammen zum Referenten gehen. Wenn das geht, bei einer Online-Übertragung geht es nicht, aber das sind Mitarbeiter vor Ort, die dann vielleicht für Fragen zur Verfügung stehen. Also, dass wir auch ansprechbar sind und wirklich für den Menschen an diesem Abend da sind. Das ist dann der Kern und das, was wichtig ist. Ja, so viel an dieser Stelle. Jetzt machen wir nochmal eine kurze Pause und dann reden wir als Letztes drüber, wie wir Menschen zum Glauben führen. Ich würde sagen, 10 Minuten bis 3 und dann auf zum letzten und zu den wichtigsten Schritten.